Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat Juni 2026 für euch. Ich habe ja in der letzten Folge einen Rückblick gemacht auf das erste Halbjahr, welche Titel mich besonders angesprochen haben, welche vielleicht eher gefloppt sind und auch wieso meine Lesevorhaben voranschreiten. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann würde ich euch empfehlen, das einmal direkt nachzuholen. Und wie immer finde ich es krass, wie schnell einfach die Zeit vergeht und dass wir jetzt schon das erste Halbjahr hinter uns gelassen haben. Das halbe Jahr ist rum, es ist Wahnsinn. Aber so ist es manchmal im Leben, es geht alles schneller als man denkt. Jedenfalls habe ich im Lesemonat Juni insgesamt 5732 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das waren 10 Titel, 2 Bücher und 8 Hörbücher, keine E-Books. Und es war so ein bisschen der Zombie-Monat, das muss ich vielleicht gleich vorweg sagen. Es waren sehr viele Bücher, die irgendwie Postapokalypse und Zombie-artige Wesen enthalten haben. Näheres dann jetzt gleich. Aber schauen wir einmal nochmal auf meine Lesevorhaben, da habe ich sehr wenig gehört und gelesen. Und zwar hatte ich nur einen Titel aus der 12 für 2026 Liste gehört in dem Fall. Und zwar war das Der Übergang, aber ich habe keine Reihen weitergelesen und ich habe auch keine Subsenioren abgebaut. Und das wird mich, glaube ich, nach hinten raus im Jahr wirklich in den Popo beißen. Ach so, was ich noch sagen wollte, im Juni habe ich sehr, sehr stark mich orientiert an der Lese-Jahres-Challenge, die ich mitmache oder bei der ich mitmache, denn dort war ja sozusagen der letzte Monat des zweiten Quartals angebrochen. Das ist ja so ein Casino, das wir besuchen virtuell und wo wir verschiedene Spiele quasi spielen und im zweiten Quartal war nach Blackjack im ersten Quartal Roulette dran und dort gab es dann eben für jedes Feld, was man belegen kann, eine Bücheraufgabe zu lösen und viele von den Basisaufgaben haben nur einen einzigen Sonderpunkt dieses Mal gebracht, was wirklich wenig ist. Und um quasi zum Beispiel auf die Sonderaufgaben mit 2 Sonderpunkten oder ich habe sogar eine geschafft, die 20 Sonderpunkte hatte, zu kommen, musste man bestimmte Titel aus den Basisaufgaben gelöst haben vorher. Und deswegen habe ich zu für mich teilweise Asbach-uralte Titeln oder halt auch wirklich ungewöhnliche Titeln gegriffen, die ne, die gar nicht so in Übereinstimmung waren mit jetzt zum Beispiel den Lesevorhaben oder so. Deswegen, es wird ein wilder Ritt in diesem Monat, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Begonnen habe ich mit In der Finsternis aus der Colomba Caselli-Reihe von Sandrone Dazieri. Das ist bei Osterwold erschienen mit einer Laufzeit von 18 Stunden 32 Minuten aus dem Jahr 2015 und gelesen von Jürgen Holdorf. Der hat 237 Ergebnisse auf Audible. Ich fand, er hatte ein sehr schönes Timbre und hat es gut gelesen. Und er hat wohl auch schon viel Fantasy und so Sachbücher vertont. Eventuell kenne ich den auch schon von Peter van Brett oder Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Die hat er nämlich auch beide gesprochen. Die suspendierte Polizistin Colomba Caselli wird von ihrem Ex-Protégé gebeten, zusammen mit dem exzentrischen Menschenleser Dante Torre gemeinsam bei einem rätselaufgebenden Fall zu unterstützen. Eine kleine Familie wird auf einem Ausflug überfallen. Oder war es der gewalttätige Vater, der seiner Frau den Kopf abgetrennt und seinen Sohn verschleppt hat? In Dante kommen Erinnerungen und Parallelen zu seiner eigenen Kindheit hoch, die er eingesperrt vom Vater in einem Silo verbracht hat. Kann der Täter von damals noch leben? Und können sie den Jungen retten? Sie kommen einer weitreichenden Verschwörung auf die Spur und dem Täter so nah auf die Schliche, dass er sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sieht. Ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Zuerst habe ich gedacht, ich bin nicht begeistert. Es ist wie alle anderen Krimis mit Thrill. Nichts Besonderes, 0815. Wir haben hier sogar 2 kaputte Ermittler, die mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen haben und sich teilweise über die Standardprozedere der Polizei hinwegsetzen, um einen Mörder zu fassen. Die Hintergrundgeschichten von den beiden sind auch super krass. Einer wurde jahrelang als Kind in einem Silo eingesperrt, die andere wurde kürzlich durch einen Bombenanschlag stark verwundet und ringt nun mit sich, ob sie weiterhin als Polizistin arbeiten soll. Mir hat aber die Erzählstruktur wirklich gut gefallen und auch wenn ich diese Reihe nicht unbedingt weiterverfolgen muss, war es doch sehr spannend und unterhaltsam nach hinten raus. Auch wenn ich schon früh geahnt habe, wer jetzt der Vater ist. Trotzdem alles in allem 4 Sterne. Dann habe ich mich durchgerungen und habe ungelesen aussortiert Seidenblume aus der Emerald Witches Dilogie von Laura Labas. Mir hatte Band 1 ja schon nicht so gut gefallen und dann habe ich mir die Bewertungen und Rezensionen zu Band 2 nochmal stellenweise angeguckt, quergelesen und sie haben mich nicht überzeugt, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben, im Gegenteil leider. Deswegen, ja, ein Buch weniger auf dem Sub, aber ich habe es nicht gelesen, ich wollte es trotzdem einmal erwähnt haben. Was ich dann aber wirklich gehört habe, war A Shining Rise aus der Skyhunter-Reihe von Marie Lou. Eigentlich habe ich das als haptisches Buch im Regal von DTV bzw. Bücherbüchse mit 493 Seiten aus dem Jahr 2025. Habe es aber über die Bücherei, über Libby gehört, bei Goldfinch Audio erschienen, mit einer Laufzeit von 14 Stunden 46 Minuten, aus dem Jahr 2025 auch. Gelesen von Dagmar Bittner, die hatte 431 Ergebnisse. Sie hat es wieder gut gemacht. Dieses Mal kam eine männliche Perspektive dazu, die ich so ein bisschen gewollt und angestrengt dunkel gefärbt fand, von der Stimme her. Man konnte aber männlich und weiblich direkt unterscheiden, also insofern Mission erfüllt und alles in Ordnung. Zum Inhalt kann ich bei dieser Dilogie gar nicht viel sagen, ohne zu spoilern. Deshalb hier nochmal meine Zusammenfassung zum Setting vom ersten Buch. Das war nämlich schon mal der erste Titel, der an The Walking Dead erinnert. In einer dystopischen Welt wehrt sich das kleine Land Mara gegen die übermächtige Föderation. Zombieartige Wesen, an denen man sich anstecken kann. Talon, als Kind aus ihrer alten Heimat nach Mara geflüchtet, hat sich den Elitekriegern, den sogenannten Strikern, angeschlossen, wird aber nicht von allen akzeptiert. Eines Tages wird Red, ein Kriegsgefangener der Föderation, beinahe von Strikern exekutiert. Doch Talon steht für ihn ein und rettet ihn. Die beiden formen ein Band des Geistes, über das sie kommunizieren können, was sehr praktisch ist, da Talon seit ihrer Flucht nicht mehr sprechen kann. Die hat so ein Kampfmittel eingeatmet, was ihre Stimmenbänder verätzt hat. Doch Red war eigentlich für den Anführer der Föderation bestimmt und somit muss Talon nicht nur für ihr Land, sondern auch für ihren neuen Partner kämpfen. Alles steht auf dem Spiel. Eine despotische Föderation, die ganze Völker überrennt, unterdrückt und ihre Geflogenheiten aufzwingt, klingt wie das Römische Reich, finde ich. Mit der asiatischen Geschichte kenne ich mich leider nicht so gut aus, um dazu Parallelen zu ziehen. Da es asiatisch angehaucht ist, was ich allein an der beschriebenen Küche festmache, könnte also sein, dass es da auch Kontrahenten oder sowas gab und das irgendwie eher im asiatischen Geschichtsraum sozusagen zu verorten ist. Es war auf jeden Fall actionreich, es steht auf dem Blatt, viel auf dem Spiel, wobei ich ehrlicherweise keine große Angst um die ProtagonistInnen hatte. Somit kann man schon mitfiebern. Ich hatte die ganze Zeit aber so eine Distanz irgendwie, die zwischen mir und den ProtagonistInnen geblieben ist. So richtig berührt hat mich die Geschichte leider nicht. Somit war es handwerklich und objektiv gut, aber einfach irgendwie nicht so ganz meins. Von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Reality Show von Anne Freitag. Das ist bei DAV erschienen, hat eine Laufzeit von 11 Stunden 19 Minuten und ist aus dem Jahr 2021. Gelesen von Matthias Küberlin, der hat 116 Ergebnisse auf Audible, hat es auch gut gelesen, aber alle stimmen gleich. Wer auf Robin Hood und Küchenphilosophie steht, für den ist das hier das Buch. Eine Gruppe Münchner Studenten reicht's. Die Ungerechtigkeit muss weg. Fast Fashion, Bereicherung durch Datenverkauf, Missbrauch und Vergewaltigung ohne Konsequenzen. An Weihnachten brechen sie bei den 42 reichsten und skrupellosesten Menschen bzw. UnternehmerInnen ein und lassen Deutschland über eine Live-Übertragung auf allen Fernsehsendern abstimmen, wer schuldig ist und welche Strafe gerecht wäre. Dabei verteilen sie Geschenke in Form von umverteiltem Vermögen und Besitz an die breite Masse. So schnell, wie sie zugeschlagen haben, verschwinden die Täter auch wieder. Was lassen sie zurück? Ich fand das Buch ein interessantes Gedankenspiel. Ich muss allerdings gestehen, dass es einfach zu viele Namen waren. Nicht nur ist es eine große TäterInnen-Entourage, sondern es werden auch etliche Opfer inklusive Frau, Hund und Kinder eingeführt mit Namen und Hintergrund. Das hat mich schnell überfordert und verwirrt, da sich einige Zusammenhänge erst ganz zum Schluss aufgelöst haben. Hier hatte ich den Vorteil, es relativ schnell durchgehört zu haben, sodass ich nicht zu Ende wieder vergessen hatte, wer XY von den ersten 20 Seiten war. Eigentlich hätte ich es aber aufschreiben müssen, finde ich anstrengend, mache ich nicht. So. Einiges hat mir aber sauer aufgestoßen, beziehungsweise fand ich es zu eindimensional betrachtet. Dass Reichtum die Wurzel allen Übels ist und die Verteilung von Reichtum himmelschreiend ungerecht ist, diese Meinung vertrete ich nicht vollen Herzens. Beziehungsweise, dass eine Umverteilung auf die breite Masse für Gerechtigkeit sorgt, sehe ich nicht so. Das Prinzip ist ähnlich, wie wenn jemand im Lotto gewinnt, um dann nach 5 Jahren pleite zu sein. Man muss schon clever mit Geld umgehen, um es zu vermehren. Jedem steht die Tür offen, UnternehmerIn zu werden und oder sein Geld gut anzulegen, anstatt es zu verpulvern. Und dass einige Berufe aber schlechter, deutlich schlechter bezahlt werden als andere, finde ich auch super scheiße und ungerecht. Punkt. Aber ich glaube nicht, dass so ein Szenario lange der Heilsbringer wäre, sagen wir es mal so. Mal ganz davon ab, lief mir alles zu glatt durch. Ob es nun darum ging, dass nirgendwo die Geiselnahmen großartig eskaliert sind oder wie gut die TäterInnen fliehen konnten oder wie easy eine Umverteilung von Vermögen und Immobilien von Hackern getätigt werden konnten, unglaubwürdig. Moralisch spannend hätte ich gefunden, wenn die abstimmenden Menschen für eine Eskalation gesorgt hätten, wenn quasi der Pöbel die Mistgabeln ausgepackt hätte. Was sagt es über uns Menschen aus, wenn die Macht ebenmäßig als direkte Demokratie verteilt würde und sie wie Geschworene bzw. Richter über Einzelpersonen aufgrund von 10 Minuten Berichterstattung entscheiden dürften? Das hätte ich einen spannenden moralischen Punkt und Gedankenspiel quasi gefunden. Genau diese Aspekte hat Anne Freitag aber liegen lassen, sodass die ProtagonistInnen ja wie reine Gutmenschen dastehen, die Robin Hood-mäßig von den Reichen stehlen und es den Armen geben. Dass es dabei zu psychischer und physischer Gewalt gekommen ist und jemand beraubt wurde, wird komplett heruntergespielt. Und so ist die Geschichte eine Weiterführung eines Gedankenspiels, das so oder so ähnlich sicherlich schon tausende Male auf WG-Partys aller Art in der Küche begonnen wurde. Eine durchaus spannende und clevere Heist-Story, die mir aber an einigen Stellen zu dünn war, von mir hierfür 4 Sterne. Dann habe ich in einer Leserunde mit Becker von Beckers Bibliotheker auf Instagram Der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson gelesen. Das war eine Chest of Fandoms Sonderausgabe, eigentlich bei CBJ erschienen, mit 542 Seiten aus dem Jahr 2022. Und es war ein ganz bezaubernder Romantasy-Einzelband mit hohem Fokus auf die Fantasy. Elizabeth ist Auszubildende bei einer der großen Bibliotheken des Landes, seit sie als Waise dort ausgesetzt wurde. Als ein mächtiger Dämon entfesselt wird und das Leben der Direktorin nimmt, wird Elizabeth aus ihrer Komfortzone geschleudert. Die Männer der Gesellschaft glauben ihr nicht und vermuten sie als Drahtzieherin. Die kluge und besondere Elizabeth kommt aber schnell dem einflussreichen Zauberer Lord Ashcroft auf die Schliche, der noch mächtiger werden möchte und Grimoires aus allen Bibliotheken des Landes stiehlt. Doch wird sie ihn auch überführen können? Eventuell mit der Hilfe des verschlossenen Junggesellen Nathaniel, der letzte der toten beschwörenden Blutlinie der Magier. Eine ganz tolle Mischung aus Action, charmanten, knuddeligen, zauberhaften Beschreibungen mit Witz und feministischen Ansätzen. Die Erzählweise war an den nötigen Stellen gerafft, hatte erstaunlich viel Handlung und Kampfszenen und die Charaktere sind einem auch ans Herz gewachsen. Mir vor allem Silas, der dämonische Butler von Nathaniel, der sich auch in die weiße Katze Mr. Fluffington verwandeln konnte. Ich lese selten Fantasy-Einzelbände, aber dieses hier hat mir echt gut gefallen. Es gibt wohl auch noch 2 Novellen aus dem Universum, hat Beck herausgefunden. Lese ich vielleicht auch noch. Nicht die volle Sternebewertung erhält es, weil es besser als solide war, aber auch nicht überraschend oder übermäßig gut. Man kann es insgesamt gut mal lesen und somit in eine magische Welt abtauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Von mir hierfür deswegen ebenfalls 4 Sterne. Wo ich wirklich schon lange Lust drauf hatte, es zu lesen, war Fever von Dion Meyer. Das ist bei Audible Studios erschienen mit einer Laufzeit von 19 Stunden 21 Minuten, gekürzt, und aus dem Jahr 2017. Gelesen von Martin Bross, der hat 386 Ergebnisse auf Audible und hat diese Afrikaans-Namen sehr authentisch ausgesprochen. Das hat mir gut gefallen. Und das ist mein Walking Dead Titel Nummer 2, denn wir befinden uns hier in einer Dystopie nach einer damals noch fiktiven Corona-Epidemie. 95% der Bevölkerung sind am Coronavirus und seinen Folgen gestorben. Nico schlägt sich mit seinem Vater Willem in Südafrika durch, erzählt von gefährlichen Männern, bissigen Hundemeuten, von Neuanfängen, Hoffnung und was Zivilisation ausmacht. Wir lernen diverse Wegbegleiter der beiden kennen, während sie versuchen, eine Siedlung aufzubauen und eine neue, faire Gesellschaft entstehen zu lassen. Der nun 47-jährige Nico schaut auf die Zeit zurück, als sein Vater in seinem jetzigen Alter ist und stirbt. Die Umstände seines Todes liegen im Ungewissen, sodass man das ganze Hörbuch mehrfach denkt, oh, jetzt hat sie ihn erwischt. Er springt im Tod aber noch so manches Mal von der Schippe. Was macht uns menschlich? Wie kann eine gute Gesellschaft aussehen? Was macht einen Vater aus? Und können wir unsere Eltern je ganz verstehen? Welche Gefahren entstehen nach einer Pandemie, die bestehende Systeme in den Grundfesten erschüttern? Auch dieses Hörbuch hat mich, wie gesagt, an The Walking Dead erinnert, wo die Zombies oft nicht das schlimmste Problem sind. Es hat mir wirklich gut gefallen und wird auch noch lange nachhallen für Fans von tiefgehenden Coming-of-Age-Geschichten eines Jungen, à la Stephen King. Lediglich das Ende fand ich merkwürdig. Hierfür von mir 5 Sterne. Der nächste Titel, den ich gehört habe, war 2 bemerkenswerte Frauen von Tracy Chevalier. Das ist bei Random House Audio erschienen mit einer Laufzeit von 6 Stunden 51 Minuten im Jahr 2010. Gelesen von Rieke Schmidt und Eva Mattes, die hatten 58 bzw. 94 Ergebnisse auf Audible, haben mir beide gut gefallen, ich fand, sie klang sich aber recht ähnlich, die jüngere Mary hätte gerne noch jugendlicher klingen können. 2 Frauen treffen sich um 1820 im abgelegenen Badeort Lyme Regis. Elizabeth Philpott, unverheiratete Jungfrau aus besseren Kreisen, ist mit ihren Schwestern hergezogen, da das Vermögen ihres Bruders nicht für ein standesgemäßes Leben in London ausgereicht hat. Dort begegnet sie der jungen Mary, einem Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, und die beiden bonden über das Finden von Fossilien, einem wissenschaftlichen Gebiet, das damals gegen jede göttliche Schöpfungsgeschichte spricht. Beide ecken in der Gesellschaft damit an. Der Klappentext behauptet, es wäre eine Liebesgeschichte, da sich beide für denselben Mann interessieren würden, aber dieser Handlungsstrang war dermaßen nebensächlich, dass ich ihn nicht mal der Rede wert finde. Schöner finde ich, wie sich insbesondere Elizabeth mit ihrem Stand für Mary Anning einsetzt. Das ist Frauenpower. Es war ein kurzes und ganz interessantes Hörbuch über Frauen im 19. Jahrhundert, die sich für Fossilien interessieren. Ich muss aber sagen, ich fand es jetzt nicht sonderlich tiefgründig und nur so an 2, 3 Stellen feministisch. Und gelernt habe ich außer biografisch zu den beiden Frauen ein wenig, nicht viel. Insofern war es für mich insgesamt ganz nett, aber auch nicht mehr. Meine Lieblingspodcasts von Eat, Read, Sleep hatten das Buch mal warm empfohlen, daher habe ich dazu gegriffen. Von mir hierfür aber nur 3 Sterne. Jetzt kommen wir endlich zum 12 für 2026 Titel, und zwar war das der Übergang aus der gleichnamigen Reihe von Justin Cronin. Das ist bei Random House Audio erschienen, mit einer Laufzeit von 12 Stunden 22 Minuten, auch gekürzt, auch aus dem Jahr 2010. Gleichzeitig auch als E-Book vom Stapel gewandert, deswegen wird nachher die Bilanz ganz, ganz merkwürdig gerechnet sein. Gelesen jedenfalls von David Nathan, der hat über 600 Ergebnisse auf Audible und er hat es mal wieder richtig gut gelesen. Und das ist mein Postapokalypse Walking Dead Titel Nummer 3 mit zombieartigen Wesen eben. Nachdem Wissenschaftler ein Virus modifiziert und an Menschen getestet haben, das Langlebigkeit verspricht, sofern man den Befall überlebt, wandeln sich die Infizierten zu einer Mischung aus Vampiren und Zombies. Kopflose Übermenschen, die normale Menschen massakrieren. Mittendrin eine Entourage an Charakteren, allen voran Amy Harper Belafonte, eine 6-jährige Waise mit übernatürlichen Fähigkeiten und eine der ersten Virusversuchskaninchen. Aber auch einzelne Menschenforts mit KriegerInnen und Überlebenden werden gezeigt. Wie organisieren sich die Menschen nach diesem einschneidenden Ereignis? Wie gehen unterschiedliche Gruppen mit dem Vampirbefall um? Welche Schicksale gibt es und wie ändert es die Welt und die Gesellschaft in? Eigentlich mehrere. Ich habe vor etlichen Jahren mal die Serie, die zumindest für eine Staffel dazu verfilmt wurde, angeschaut und die deckt maximal ein Zehntel des ersten Buchs ab. Nun ist das Hörbuch auch gekürzt, aber ich fand das zumindest bemerkenswert. Ich muss sagen, ich fand es schon gut geschrieben, auch wieder für Fans von Stephen King aus meiner Sicht, aber durch die vielen verschiedenen Charaktere auch mega unübersichtlich und ein wenig langatmig. Ich war emotional jetzt nicht so verwachsen mit der Geschichte und den Charakteren, wie ich es hätte sein können. Offen gesagt habe ich nur so mittelgroßes Interesse, die Geschichte weiter zu verfolgen. Von mir hierfür 3 Sterne. Ich bin aber der Meinung, ich habe zum Beispiel den Band 2 als Hörbuch noch und als E-Book auf dem Stapel. Könnte man sich also doch überlegen. Dann habe ich gehört How to Catch a Fake Cowboy von Maren Vivien Hase. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag gewesen mit einer Laufzeit von 10 Stunden 30 Minuten und auch ganz frisch erst im Juni 2026 erschienen. Gelesen im Duett von Chantal Busse und Jesse Grimm. Die hatten 151 bzw. 146 Ergebnisse auf Audible. Sie hat mir sehr gut gefallen. Die Klangfarbe passte hervorragend zur Protagonistin. Er hatte nur kurze Passagen und war auch gut. Und ich mag auch dieses eher dialogische Lesen im Duett. Journalistin Riley möchte einen Job bei der angesagten Mode- und Lifestyle-Zeitschrift The Elite ergattern. Die exzentrische Chefin aller Anna Wintour drückt ihr das Thema Yeehaw is a state of mind, warum wir alle Cowboys lieben, aufs Auge. Also sattelt Riley kurzerhand die Pferde und fliegt von New York City aufs Platteland nach Texas. Da muss ihr doch ein Cowboy über den Weg laufen. Als sie vom selbstgebrannten Betrunken im Saloon über Nate stolpert, schöpft sie Hoffnung. Er scheint ein echter Cowboy zu sein, der ihr alles über das Farmleben, Rodeo und Line-Dancing erzählen kann. Dumm nur, dass Nate, pleite und durch seine kürzliche Trennung mit gebrochenem Herzen kämpfend, eigentlich ein Restaurant eröffnen möchte und nur zu Besuch als Trauzeuge seines besten Freundes ist. Leider braucht er das Geld und so schlittern die beiden von einem Wild West Abenteuer ins nächste. An und für sich hatte ich keine schlechte Zeit, aber im Nachgang fallen mir immer mehr Sachen ein, die mir echt nicht gefallen haben. Mal abgesehen vom völlig an den Haaren herbeigezogenen Plot sind die Figuren alle fast schon comicartig überzeichnet, allen voran die durchgeknallte Chefredakteurin. Aber, was weiß ich schon, in New York gibt's sowas vielleicht wirklich. Aber auch die bienenbesessene B&B-Besitzerin aus den Südstaaten, die keinen einzigen Satz von sich gibt, den ich hier abgenommen habe, fand ich furchtbar. So spricht kein Mensch. Allgemein fand ich viele Vergleiche zu Tode geritten. Die Sprache will so dermaßen gerne Cowboy-Begriffe nutzen, dass alles zu vollgepackt und drüber ist. Da heißt dann das Pferd, auf dem Nate ausreitet, zum Beispiel Sir Schnuffelhuf. Ja, sicher. Allgemein sind die Tiere der witzige Sidekick und attackieren Menschen ständig oder klauen sich Muffins, um eine witzige Situation heraufzubeschwören. War nicht mein Humor. Und letztlich das Pacing. Vom Kennenlernen der Protagonisten bis zur Liebeserklärung gehen wenige Tage und noch weniger Dates ins Land. Sich streiten musste natürlich auch noch untergebracht werden und so fühlte sich alles überstürzt an. Leider fand ich auch die Protagonisten nicht gut ausgearbeitet. Ich weiß über Nate nur, dass er gerne kocht und über Riley nur, dass sie total perfektionistisch ist, was aber eher so auf dem Papier stand, als großartig in ihrer Verhaltensweise zu sehen war, übers Buch hinweg. Für mich war es nichts. Aber wer auf den Humor steht und Lust auf etwas Lockerleichtes mit vielen absurden Cowboy-Szenen hat, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Die einzige Sexszene im Buch war zwar bei offener Tür, aber recht kurz gehalten. Von mir hierfür 2 Sterne. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Jade City aus der Jade-Saga von Fonda Lee. Das ist bei Knauer bzw. Bücherbüchse erschienen, hat 651 Seiten und ist im Jahr 2023 erschienen. Ich habe zu diesem Titel, wie bei vielen anderen im Mai und Juni, eben auch wieder nur aufgrund der Punktzahlen in der Lesegarten-Jahres-Challenge gegriffen. Dieses hier musste ich lesen, damit ich alle ungeraden Zahlen abgehakt hatte und dann so eine 20-Punkte-Sonderaufgabe erlesen konnte, was dann der nächste Titel sein wird, den ich vorstelle. Aber ich bin nicht unter den besten Voraussetzungen in das Buch reingegangen. Also ich habe explizit dazu gegriffen, um quasi diese Aufgabe noch zu erledigen, kurz vor knapp. Dafür konnte es mich aber wirklich überzeugen. Wer Bock auf komplexe Fantasy ohne Romance und mit Fokus auf Charakterentwicklung, Intrigen und Plottwists hat, ist hier genau richtig. In der Welt von Kekon spendet Jade überirdische Kräfte, kann aber auch süchtig machen und oder die geistige Gesundheit irreparabel beschädigen. In der Hauptstadt Yanlun bekämpfen sich zwei mächtige Clans um die Vorherrschaft in der Stadt und im Rest des Landes, das Bergvolk und die No-Peaks. Wir zoomen rein auf die aktuellen Familienmitglieder der No-Peaks. Lan, der Pfeiler und somit angehender Anführer des Clans, dessen Autorität noch von der bisherigen Regentschaft seines mittlerweile dementen Großvaters überschattet wird. Hilo, sein hitzköpfiger Bruder, und Horn, der auf den Straßen für Recht und Ordnung sorgt, jedenfalls unter den Bürgern, die ihren Tribut zahlen und der die Gewalt nicht scheut. Shay, die frisch aus dem Ausland zurückgekehrte Tochter, die ihre Grünblutfähigkeiten am liebsten verleugnen und es ohne die Unterstützung ihrer Familie alleine schaffen möchte. Und am Rande Anden, der magisch vielversprechende Adoptivsohn, der noch am verwundbarsten ist. Was folgt, sind politische Intrigen, Ränkespiele und Verrat, alles vor dem Hintergrund der magischen Jadenutzung und der Abhängigkeit, die daraus erwächst. Bei diesem Buch waren wir ganz nah an den No-Peak-Charakteren dran, was mir den Einstieg auf den ersten 100 Seiten vereinfacht hat. Bei 2,5 Seiten Namensregister vorab dachte ich schon, Mist, die werde ich mir nicht alle merken können. Das klappte dann aber erstaunlich gut. Erst danach startete die richtige Handlung, davor wurde sich auf das Setup konzentriert, obwohl nichts passiert ist. In jedem Kapitel gab es neue Infos, neue Vorkommnisse und so weiter. Es wurde also nicht langweilig und das Pacing war insgesamt echt gut. Es erinnerte mich tatsächlich an so eine Schachpartie. Zuerst wurden die Spielfiguren erklärt, dann folgten erste Züge auf dem Spielfeld, die aber noch nicht so bedrohlich waren, bis jeder Zug immer krassere Auswirkungen hatte. Ein langes Buch und leider nur der Auftakt einer Trilogie, aber ich habe es wirklich gern gelesen, fand es clever geschrieben und habe viel mitgefiebert. Von mir hierfür 5 Sterne. Und dann habe ich noch Sound of Dreams aus der Novel Haven-Reihe von Annabelle Steele gelesen. Das habe ich spontan bei Libby ausgeliehen, ist bei Lux Audio erschienen, mit einer Laufzeit von 10 Stunden 58 Minuten und aus März 2026. Gelesen von Hannah Scheppmann und Tim Gößler, die haben 194 bzw. 400 Ergebnisse auf Audible und haben beide gut gesprochen. In diesem Abschlussband der Reihe wird die verträumte Aria noch unter die Haube gebracht. Als sie mit dem Sprecher Felix das Voiceover für das Pixelspiel Novel Haven aufnimmt, sendet der ihr sehr gemischte Signale. An einem Tag ist er abweisend, am nächsten freundlich und er verbirgt so einiges vor ihr. Nach und nach lernen sie sich kennen und vergucken sich ineinander. Doch dann holen Felix seine Geheimnisse brutal ein und machen eine Beziehung unmöglich, oder? Es hat mir wirklich gut gefallen, bis zum großen Reveal, den ich einfach nur drüber fand. Damit nicht genug, holt Felix die Vergangenheit gleich doppelt ein durch zwei alte Schulfreunde, die ihn täglich angreifen. Das war mir einfach zu viel des Guten. Aber bis dahin eine cute Love Story, bei der sich die Protagonisten einfach viel miteinander unterhalten und sich in Ruhe kennenlernen, mit cozy Vibes durch Hund und Camper. Ein größeres Thema, was angesprochen wurde, ist der Druck, den Fans bei Twitch und Co. Content-Creatoren erzeugen. Sowohl Felix als Sprecher für Erotiktexte als auch Aria als Komponistin von Fansongs werden massiv in Beschlag genommen und es wird gedrängelt, sexualisiert oder emotional übergriffige Nachrichten geschickt. Wichtiges Thema, das mich beim Lesen auch echt sauer gemacht hat. Von mir hierfür 4 Sterne. Ich habe jetzt 42% Reihen beginne aktuell. Ihr wisst, ich wollte eigentlich eher so bei 30, vielleicht 33% rauskommen am Ende des Jahres. Deswegen werde ich im Juli einen Motto-Monat Reihen weiterlesen oder beenden einlegen. Hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt. Das nimmt echt Überhand momentan. Aber kommen wir jetzt einmal zu meiner Subhöhe, meiner aktuellen. Und zwar habe ich bei den Büchern jetzt nur noch 125 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 4 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 2 gelesen, sowie 1 als Hörbuch erlöst, nämlich A Shining Rise. Und 1 ungelesen aussortiert, das war Seidenblume und es ist kein einziges eingezogen. Und nur mal so als Info, ich wollte auf maximal 120 ungelesene Bücher bis Ende des Jahres kommen. Also jetzt noch 5 abbauen, dann hätte ich das theoretisch geschafft. Sofern nichts weiteres hinzukommt, natürlich. Bei den Hörbüchern habe ich momentan 54 ungehörte Titel, das sind insgesamt 5 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 8 gehört, 6 davon vom Hörbuchsub, 1 doppelt vom E-Book-Sub, nämlich der Übergang, 1 vom Buchsub, A Shining Rise, und 1 vom Wunschzettel, Sound of Dreams. Insgesamt eingezogen sind allerdings 3, Ich habe aus der Bibel ausgeliehen zwei Stück, nämlich eins vom Wunschzettel, das war Sound of Dreams, und eins vom Buchsub, das war Shining Rise. Und ich habe ein neues Rezensionsexemplar, nämlich das How to Catch a Fake Cowboy von Maren Vivien Hase, direkt gehört. Bei den E-Books sind es 75 ungelesene Titel, das ist insgesamt eins weniger als im Vormonat, es ist nämlich keins hinzugekommen. Das Einzige, was ich dann gehört habe, war der Übergang. Und somit sind wir insgesamt bei 254 ungelesenen Titeln, das sind 10 weniger als im Vormonat. Mega Erfolg, finde ich. So kann das weitergehen, dann kann ich meine Ziele endlich mal erfüllen. So, mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wie schaut's bei euch aus? Habt ihr schon eure Jahresziele zur Hälfte fertig? Gab schon richtig, richtig tolle Highlights? Gab's Lowlights? Erzählt gerne mal was von eurem bisherigen Lesejahr oder auch nur vom Juni. Würde mich sehr interessieren. Sagt's mir gerne auf bücherreich.net und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com.